Hallo, hier ist BibleTunes mit der Themenstaffel Christ und Politik. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. BibleTunes ist politisch neutral. Wir sprechen keinerlei Empfehlung aus, außer vielleicht, Christen gehören in die Politik. Wir wollen zum Nachdenken und zum Dialog anregen. Viel Freude bei der heutigen Episode. Heute im Interview Jonas Hoffmann mit Claudia Weyand und Melina Lörracher. Als Bonus-Episode zum Thema Landtagswahlen und was danach geschah. Wir sitzen hier nach den Landtagswahlen mit Jonas Hoffmann. Claudia, du bist mit mir im Studio. Ich freue mich total, dass wir dieses Gespräch führen können. Und Jonas, letztes Mal haben wir im Herbst zusammengesessen, Herbst 25. Jetzt ist einiges passiert, einiges ist geschehen. Die Landtagswahlen sind vorbei und für dich sieht es jetzt ganz anders aus als noch vor einigen Monaten. Wie geht's dir jetzt aktuell? Wie ist es die letzten paar Wochen ergangen? Hast du das kommen sehen? Und erstmal danke, dass du hier bist, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns zusammenzusitzen. Und nach so einem vielleicht heftigen Schlag, das kannst du gleich ein bisschen besser erklären, bereit bist, darüber zu sprechen und dass wir dir auch Fragen stellen dürfen. Also erstmal vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Und jetzt magst du ein bisschen erzählen, wie es dir ergangen ist.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, es ist nicht nur so, dass wir dich gebeten haben,
stimmt,
komm doch nochmal
ja
vorbei, sondern dass Jonas auch selber gesagt hat, darf ich vorbeikommen? Das wäre jetzt nicht die erste Reaktion, die ich erwarten würde, wenn ich so einen Schlag abbekomme, dass ich quasi von heute auf morgen alles anders habe, dass ich dann Lust da habe, drüber zu reden. Insofern ganz, ganz großen Respekt dafür und ja, wir sind sehr gespannt.
Absolut.
Ja, nee, mir hat das die ersten Folgen Podcast auch richtig Spaß gemacht. Ich finde es ist ein cooles Ergebnis. Bin auch gespannt, was die Leute dazu sagen werden. Und wo, ich sag mal, ein paar Tage nach der Wahl, wo man dann plötzlich anfängt, okay, wo gibt's nachzudenken, wo gibt's offene Fäden, wo sind noch Themen, die irgendwie offen sind und so, kam mir auch der Podcast-Gedanke und dann gedacht, naja, irgendwie würde es sehr stringent sein, da nochmal eine Folge hinterherzuschieben. Weil ich fand, das, was den Podcast oder unser Gespräch stark gemacht hat, war das, dass es sehr klar Dinge beschrieben hat und sehr offen. Deswegen, ja, bin ich auch gespannt jetzt auf die Folge.
So gut. Hast du in den letzten Wochen und Monaten das ein bisschen absehen können? Also war das während des Wahlkampfes etwas, womit du auch gerechnet hast oder worauf du dich vorbereitet hast? Oder kam das jetzt als Schock? Wie ist das dir da ergangen?
Also ich sage mal, diese Vorbereitung auf diesen 8. März, die liefen bei mir schon 1,5 Jahre. Also das ist ein Prozess, wo man quasi sich erst vor Ort in der Partei nominieren lassen muss, dass man dann in der Region auch gut platziert wurde und das ist mir auch gelungen. Da war ich der Erste in Südbaden, der erste Mann. Ist so die Voraussetzung dafür, dass dann auch auf einem Landesparteitag, wo es dann um die Liste geht, man auch irgendwie gut platziert worden bin und da hatte ich ja dann den Platz 13. Wir sind intern davon ausgegangen oder haben auch gedacht, naja, also Platz 15 gilt als sicher, weil das ja auch, wenn man so eine Liste verhandelt, also vielleicht noch ein Zwischensatz dazwischen, was überhaupt eine Landesliste ist. Wir sind ja jetzt im Zwei-Stimmwahlrecht. Das bedeutet, man hat als Wähler, als Wählerin zwei Stimmen, eine Erststimme, wo man die Person vor Ort wählt und eine Zweitstimme, wo man die Partei wählt. Und die Partei macht über eine Landesliste eben die Reihung aller ihrer Kandidierenden. Und da gibt's auch einiges an Absprachen, Diskussionen und Debatten, wer da ganz weit oben ist, weil natürlich umso höher man ist, umso wahrscheinlicher, dass man drin ist. Und damit man das auch verhandelt kann, muss man auch ein bisschen gucken, sind es sehr sichere, sind es so mittelsichere oder sehr unwahrscheinliche Plätze. Und also ich persönlich bin schon davon ausgegangen, Platz 15 sollte als ziemlich sicher gelten. Mhm. Und ich habe dann in diesem Prozess von meiner Partei den Platz 13 bekommen, was ja der 7. Mann ist, also schon ziemlich, ziemlich weit vorne. Und war damit auch ziemlich zufrieden. Und dann war im letzten Sommer, gab es einen Vorfall im Landtag, der, um es kurz zu machen, dazu geführt hat, dass ich nicht nur Platz 13 bin, sondern Platz 11. Also nochmal zwei Plätze nach vorne gerutscht bin, wo ich dann eigentlich auch gedacht habe, okay, das sollte sicher sein. Und ich habe folgenden Satz auch häufiger gesagt, wenn mein Listenplatz nicht zieht, dann hat die SPD ganz andere Probleme, als dass ich Abgeordneter bin.
Ja.
Der Satz ist leider ziemlich gut gealtert. Aber deswegen war ich eigentlich auch lange und ich sage mit mir das gesamte politische Umfeld davon überzeugt, na also Platz 11, das wird klappen. 10 Tage vorher gab es mal eine Umfrage bei 7%. Die ist ein bisschen rausgefallen. Und dann habe ich schon gemerkt, oh, das könnte da selbst mit Platz 11 knapp werden, müsste immer noch drin sein. Aber da kommt man plötzlich, ist man nicht mehr in dem sicheren Bereich, sondern in dem knappen Bereich. Da wollte ich eigentlich auch nie hin. Aber dann am Wahlabend selbst oder am Wahltag gab es so gerüchteweise, oh, wir könnten bei 6,5 liegen. Und bei 6,5 habe ich gewusst, okay, das ist dann nicht mehr quasi die eigene Stärke der SPD, die relevant ist, sondern wie viel Überhangmandate gibt's und so weiter. Da habe ich schon gewusst, oh, es wird richtig knapp oder es könnte knapp werden. Und wo dann 5,5 da stand, war klar, das wird nichts. Es war dann noch ein bisschen eine spannende Geschichte, weil ich habe dann die erste Hochrechnung, man macht da so eine Wahlparty, habe alle Unterstützer und Leute, die wirklich harten Wahlkampf gemacht haben, eingeladen. Und habe dann gesagt, haben wir uns das angeschaut und um 18.30 Uhr, wo dann die erste Hochrechnung auch kam, bin ich nach vorne und gesagt, hey, vielen Dank, das wird für das Mandat nicht reichen.
Krass.
Bin dann um 20 Uhr, 21 Uhr, wo dann auch Lörrach ausgezählt wurde, wo dann klar war, wer hier bei uns im Wahlkreis wohl gewinnt, ins Landratsamt, habe dort meine Mitbewerber getroffen, was auch ein wirklich schöner Moment war, weil wir einfach sehr, sehr fairen und demokratischen Umgang hatten und auch ein bisschen strange, aber es war so, man wirklich, sag ich mal, ein freundschaftliches Verhältnis zu den Leuten, gegen die man ja auch irgendwie unterwegs ist, entwickelt. Das war jetzt hier in Lörrach auch wirklich besonders. Und bin dann aber um 9 zurück zur Party und dann saßen dann noch ein paar Einzelne und haben nochmal gebannt auf Bildschirme geschaut. Ich dachte, hey, was ist denn jetzt mit euch los? Die haben gesagt, hey Jonas, die CDU holt alle Direktmandate. Es sieht so aus, als würde es nochmal Überhangmandate. Es fehlt ein Direktmandat, dass du doch reinkommst. Ich so, was? Und dann haben wir da gesessen, wegen dieser ganz speziellen Wahlkonstellation, nochmal bis um 11:30. Und da hat sich immer noch nichts getan. Und dann haben wir es dann aufgelöst und dann habe ich um 4 Uhr bin ich nochmal aufgewacht, habe aufs Handy geguckt und dann war es vorläufige Endergebnis und dann war klar, Platz 10 zieht, Platz 11 nicht.
Okay. 4 Uhr morgens.
Ja.
Krass. Würdest du das jetzt als persönliche Niederlage werten oder ist es eine politische Niederlage?
Also persönlich kann ich es nicht werten. Also ich habe hier vor Ort ein tolles Ergebnis, also weit über Landesschnitt, vor allem bei den Zweitstimmen. Das ist für mich nochmal wichtiger, weil es auch klar war, wir machen eine Zweitstimmenkampagne. Das war mir auch wichtig. Aber ich habe auch ein echt tolles Erststimmenergebnis, wo viele Menschen gesagt haben, ja, mit der SPD komme ich gerade nicht klar, aber den Jonas finde ich gut.
Ja.
Dafür kann ich mir nichts kaufen, aber es ist auch viel Wertschätzung dabei. Ich habe auch im Nachgang wirklich von ganz vielen Leuten, mit denen ich in Kontakt war, ganz freundliche, nette und gute Nachrichten bekommen. Und auch, ich sag mal, auch was dann Presse öffentlich gemacht wurde, waren ganz, also wo auch Presse überzeugt war, dass ich die letzten Jahre einen guten Job gemacht habe und dass es ein Verlust für die Region ist, dass ich das nicht mehr machen kann. Deswegen glaube ich, und ich habe auch noch nie irgendjemandes Gegenteil behaupten hören. Das ist so. Deswegen ist es jetzt nicht persönlich, sondern es ist schon primär eine Frage von, wie die Landespolitik oder der Wahlkampf zum Schluss zugespitzt wurde, von außen, aber auch von der eigenen Partei.
Ich habe noch eine persönliche Frage. In dem Moment, als ich mitbekommen hatte, dass du dann nicht gewählt wurdest und dass es eben nicht klappt, natürlich war auch für mich erst so ein Moment, okay, wie geht's Jonas jetzt? Was bedeutet das jetzt für ihn, auch so auf der emotionalen Ebene? Was für Reaktionen waren hilfreich und welche eher nicht so? Weil ich wusste gar nicht, wie reagiere ich jetzt? Schreibe ich dir eine Nachricht, so mein Beileid oder was mache ich jetzt? Wie macht man das? Genau, vielleicht kannst du so ein bisschen aus der Perspektive, wenn wir gerade über politisch oder persönlich gesprochen haben, da ein bisschen berichten.
Also ich habe in dem Moment voll umgeswitcht auf Funktionieren. Also das nochmal gucken, okay, was sind jetzt wichtige Punkte, wo ist jetzt auch nochmal wichtig, einen Punkt zu setzen, wo ist es jetzt auch nochmal wichtig, eine gute Kommunikation zu machen, wo trage ich Verantwortung für andere Menschen, wo es wichtig ist. Und deswegen war ich da voll im Funktionsmodus und die Reaktionen, die mir geholfen haben, quasi das Thema zu managen, die waren für mich die allerhilfreichsten. So, das war so das Erste. Das war schon auch echt cool, so viele freundliche Nachrichten zu bekommen. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt schon nicht so ein Mensch, der für Mitleid empfänglich ist. Das ist irgendwie nicht so meins. Plus, ich war da gedanklich noch gar nicht, sondern da ging es erstmal um noch so ganz andere Themen. Aber trotzdem war es auch irgendwie eine Stütze, wenn Leute einfach gesagt haben, hey, hoffentlich geht's dir gut.
Und wie muss man sich das dann vorstellen? Du hast am Montag realisiert, du bist raus. Kommt dann jemand vom Landtag vorbei und sagt, so, ich hätte gerne Ihre Schlüssel, in den nächsten 48 Stunden räumen Sie die Bude. Was passiert da?
Also eben, wie gesagt, ich habe es morgens um 4 realisiert und dann gab es aber dadurch, dass es so knapp ist, also man darf sich solche Zahlen nie anschauen, weil es macht einen nur unglücklich und in der Demokratie ist raus, raus. Ja. Aber man tut es dann irgendwie doch. Ja. Es fehlten halt landesweit irgendwie zwischen 1.000 und 3.000 Stimmen für die SPD. Und das sind so Bereiche, wo dann halt irgendwo vielleicht doch nochmal ein Zählfehler passiert oder hier vor Ort. Hätte der CDU-Kollege Peter Schelzhorn um die etwa 100 Stimmen meine grüne Kollegin doch noch überholt, dann wäre ich auch mit reingekommen. Da ist auch nochmal die Frage, findet man irgendwo in einem Rathaus nochmal 100 Stimmen oder so? Das ist sehr, sehr selten, dass sowas passiert, aber das ist noch nicht noch so im Bereich des Möglichen. Aber spätestens am Donnerstag war dann klar. Ich bin dann am Montag im Landesvorstand, aber da ist es dann auch alles schon klar. Und am Dienstagmorgen habe ich eine E-Mail vom Landtag bekommen, dass ich bitte quasi das und das machen soll, das und das machen soll, das und das machen soll. Aber das, also die E-Mail war sehr verwaltungsmäßig.
Okay, du hast dann quasi einen Aufgabenkatalog, den du jetzt abarbeitest.
Genau.
Krass. Jetzt bist du ja nicht allein arbeitslos geworden. Du hast ganz viele Angestellte, die sind nicht alle Vollzeit, aber du hast, glaube ich, auch zwei Büros, ne? Eins hier vor Ort, dann eins am Landtag angeklebt und die sind jetzt auch arbeitslos oder werden die übernommen? Was passiert mit denen?
Genau, also ich bin formal Abgeordneter bis zum 30. April. Dann beginnt quasi die neue Legislatur ab Mai. Deswegen haben auch meine Mitarbeiter bis zum 30. April einen Arbeitsvertrag und der läuft dann automatisch aus. Und die fallen dann in Anführungszeichen normal in ein Arbeitslosengeld oder brauchen jetzt einfach irgendeinen neuen Job.
Okay. Aber natürlich muss man dazu sagen, das ist euch allen ja zu jeder Zeit letztlich bewusst, dass ihr befristete Arbeitsverträge habt.
Genau, das unterschreiben wir alle. Beziehungsweise, also wenn als Abgeordneter, wenn man das Mandat annimmt, weiß man oder steht da schon ganz genau, wann es endet. Und als Mitarbeiter, wenn man einen Arbeitsvertrag unterschreibt, steht da auch genau drin, was das beendet. Bei uns war das aber natürlich so, dadurch, dass es so die unwahrscheinlich in der ganzen Länge des Wahlkampfs war, dass dieser Fall eintritt, dass wir uns jetzt nicht mords drauf fokussiert haben oder vorbereitet haben. Deswegen war das für alle eine Überraschung und das ist natürlich auch, und das sieht man von außen nicht, man kämpft ja für so ein Mandat nicht nur für sich in so einem Wahlkampf, sondern man hat seine Mitarbeitenden, die irgendwie beruflich dranhängen, man hat viele Menschen und Projekte, in denen man dran ist, wo es auch ein bisschen dran abhängt, bleibt die Person da, die in dem Projekt drin ist, die das Projekt dann weiterführen soll, die da irgendwie mitfiebern. Und natürlich hängt da auch irgendwie eine Ehrenamtsparteistruktur hinten dran, ob man da eben jetzt nochmal einen Abgeordneten hat oder vielleicht auch das eine oder andere Vollzeitkraft, die auch mal irgendwie vor Ort was gestalten kann.
Okay.
Und deswegen hat man das alles auch so im Rucksack, wenn man in so einen Wahlkampf reinzieht.
Macht man noch Termine für über den Wahltermin hinaus?
Also kann man alles machen. Ich habe es bewusst einfach auch aus Respekt vom Wählerwillen so gut wie es geht nicht gemacht. Also bei einzelnen Sachen gesagt, ja komm, also wir blocken es uns mal, aber so unter Vorbehalt habe ich das schon gesetzt. Deswegen gibt es da vielleicht den einen oder anderen, den hätte ich aber jetzt vielleicht auch so als Privatperson gemacht oder ich bin ja noch Kreisrat, da gibt es manchmal auch noch mal so ein paar Überschneidungen, aber ich habe grundsätzlich versucht, das nicht zu machen.
Wir haben gerade vorhin über Rückmeldungen gesprochen, Feedbacks oder Menschen, die sich bei dir melden und sagen, hey, es tut mir leid oder wie geht's dir, was konstruktiv war und anderes einfach nur nett. Es gibt natürlich auch negative Rückmeldungen und wir haben vorhin noch drüber gesprochen, Social Media ist so ein, sind so Plattformen, Möglichkeiten, wo du Feedback bekommst. Und da sind manche Dinge, die auch alles andere als konstruktiv oder freundlich sind. Also wo du auch richtig negative Dinge hörst. Und wo wir irgendwie uns solidarisch dann dazu stellen und sagen, das ist gemein, das darf nicht sein. Du darfst vielleicht so denken, aber warum schreibst du sowas? Aber liest du das auch? Der Mensch Jonas Hoffmann liest das auch. Wie gehst du damit um?
Also ja, ich lese das. Also jetzt, ich glaube, beim anderen waren es so dann wieder so 400-500 Kommentare. Da habe ich vielleicht nicht jedes gelesen oder manche sind dann auch einfach ein bisschen doppelt. Aber grundsätzlich lese ich drunter. Oft versuche ich auch zu kommentieren, wenn es irgendwie Sinn macht. Diese Fähigkeit habe ich mir über die letzten 10 Jahre, wo ich Politik mache, schon eingeholt, dass ich das schon werte. Also guck, okay, woher kommt es? Oder das Kommentar in den Kontext setze. Sollte jede Information in den Kontext setzen. Ist es jetzt wirklich irgendwie einer, der einen Hass auf die Demokratie an sich hat oder vielleicht sogar ein Bot ist oder so, der einfach da versucht, irgendwie da Mist abzuladen? Das ist mir dann nicht so relevant. Oder sind es Menschen, die ich persönlich kenne oder die ich in irgendeinem Kontext in Kontakt war? Dann fasst es mich eher an, wobei aus der Seite eben ganz viel Positives kam und eher weniger Negative. Und ich ziehe es dann ein bisschen auf die Metaebene. Das ist ja eher ein Beispiel dann dafür gar nicht. Also da geht es nicht um mich, sondern wie die Menschen Politik oder Menschen, die in der Politik sind, grundsätzlich sehen. Weil wenn irgendjemand aus Thüringen so einen Kommentar macht, dann ist die Chance, dass die Person mich jemals erlebt hat, extremst gering. Sondern die zeigt dann halt eine Grundhaltung über Menschen, die in der Politik oder in der SPD sind. Und das macht mir dann eher Sorgen. Gar nicht dann so persönlich, sondern eher gesellschaftlich.
Ja, das können wir nachvollziehen. Wie kriegst du das Ganze geistlich unter die Füße? Oder hat das noch gar nicht begonnen, dieses unter die Füße bekommen?
Also das ist, im Moment ist es auch irgendwie noch so eine ganz krasse Zwischenphase. Es sind jetzt exakt 14 Tage, also Montag ist heute, es ist genau 14 Tage nach der Wahl, wo einfach wahnsinnig viel schon gelaufen ist, wo sich's fast am Anfang wirklich noch wie knallharter Wahlkampf angefühlt hat und jetzt so langsam, sag ich mal, wie normales Abgeordnetenarbeiten. Also es wird jetzt schon alles ein bisschen weniger. Das heißt, man ist da irgendwie alles dann noch in dem Punkt drin. Auf der anderen Seite halt man ganz schnell praktische Fragen stellt. Okay, wie geht's jetzt irgendwie die nächsten Wochen mit meinen Büros weiter, mit meinen Leuten oder auch für uns als Familie, wo wir unser ganzes Familienkonzept, sage ich mal, komplett neu stricken müssen. Und erstmal auch so Fragen, okay, wie finanzieren wir uns in Zukunft und so. Das sind ja ganz konkrete, harte Basic-Fragen und ich glaube, an denen sind wir gerade. Geistlich bin ich immer nie ein Fan gewesen, Dinge zu vergeistlichen. Und jetzt, das Problem ist, das lädt dazu ein. 100 Stimmen. So.
So. Ist das und nicht da eine so, biblische Zahl?
Das sind, glaube ich, irgendwie 108 oder so, ja. Also, ist so plus minus. Ist das vielleicht Gottes Wille gewesen, dass es so passiert? Oder andersrum? Hat da irgendjemand anders gedreht, dass es eben nicht passiert oder sonst irgendwas? Aber ich fand sowas immer ganz, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man solche Ergebnisse vergeistlicht.
Und du hast gerade schon ein bisschen angeschnitten für euch als Familie und auch so zu überlegen, wie geht's weiter. Du bist jetzt gerade in dieser Zwischenphase. Das heißt, jetzt muss einiges erledigt werden, To-Dos abgearbeitet werden. Und danach, denkst du schon an danach? So, wie geht's für dich weiter, auch politisch gesehen? Hast du jetzt einfach, jetzt habe ich die Schnauze voll von Politik, 10 Jahre Politik gemacht, das ist nicht mehr mein Ding, ich mache was anderes? Oder könntest du dir vorstellen, dich weiter politisch zu engagieren? Wie stehst du dazu?
Ja, auch das ist ja alles nochmal ganz frisch, also wo viele Fragen noch nicht beantwortet sind. Die SPD Baden-Württemberg an sich ist jetzt gerade auch in einem kompletten Wandel, weil halt wichtige Figuren sich jetzt auch zurückgezogen haben, dass da auch ein Machtvakuum natürlich existiert. Was ich meine, in die Machtfolge zurückgucken.
Wo da jetzt, ist jetzt Platz für dich, Jonas.
Wo jetzt ganz viele versuchen, dieses Vakuum zu füllen. Und das auch versuchen, natürlich auch zu organisieren oder da irgendwie sich in Stellung zu bringen. Und für mich jetzt quasi auch, dass das okay, ich habe das jetzt exakt, ich bin genau vor 10 Jahren in die SPD eingetreten, also genau. Und dann von denen war ich 5 Jahre Vollzeitpolitiker und 4,5 Jahre quasi ehrenamtlich, aber sehr exponiert. Und wie mache ich das jetzt weiter? Mit was für einer Perspektive auch? Und ich habe ja noch viele politische Ämter. Also ich bin noch im Landesvorstand der SPD. bin in den Kreistag gewählt, noch auf jeden Fall 3 Jahre. Das heißt, auf der Ebene möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Aber wo das dann persönlich mit mir hingeht, das sind Fragen, die noch ganz offen sind. Und wo es jetzt auch zu früh ist, solche Entscheidungen zu treffen, sondern es jetzt erstmal wichtig ist, dieses Vollzeitmandat abzuschließen und dann auch in einen beruflichen Alltag reinzukommen, wo man diese ganzen Ehrenämter, weil das ja wie gesagt meiste Politik ist Ehrenamt, irgendwie gut machen kann. Und das hängt dann natürlich eben an Familie, an Beruf, wie man das machen, organisieren kann.
Gibt es Sachen, wo du jetzt schon weißt, das werde ich brutal vermissen?
Die Möglichkeit, sich so exponiert einmischen zu können. Das ist das Privileg als Abgeordneter, dass du halt, wenn irgendwie dir ein Thema über die Füße fällt oder du ein Anliegen von jemand anderen auch hast, zu sagen, okay, ich platziere das jetzt da und wenn man das in die Zeitung schreibt, dann wird es da normalerweise auch gedruckt oder wenn ich einen Ministerbrief schreibe, dann funktioniert da auch irgendwas. Diese Möglichkeit, das machen zu können, das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht oder fand ich voll sinnstiftend. Das war das, worum ich auch immer gesagt habe, das macht Sinn. Deswegen würde ich da auch jetzt mit der Politik nicht brechen, weil ich es immer noch als sinnvoll empfinde. Diese Möglichkeit habe ich nur noch 4 Wochen.
Und danach, wo sagst du, boah, bloß gut, das bin ich sehr gerne losgeworden?
Ich weiß noch nicht so, ob es so ist, aber natürlich, also das wird so ein neuer Rollenfindungsprozess sein, so immer Abgeordneter zu sein und zwar in jeder Situation, in jeder, sei es im Urlaub, sei es irgendwie bei einer Geburtstagsparty von Freunden oder sowas. Das war für mich immer okay, das aber nicht mehr sein zu müssen, in Anführungszeichen, kann ich mir auch ganz angenehm vorstellen. Das ist eben nicht mehr so sofort dieses, der Jonas, der kommt da rein, der ist ja Abgeordneter, der will noch mal fragen, so, sondern da bin ich halt einfach, Anführungszeichen, nur noch der Jonas.
Du hast bestimmt in deinen Jahren in der Politik, aber jetzt auch gerade in den letzten paar Wochen und auch in den letzten paar Monaten einiges gelernt. Mhm. Du hast vorhin ein paar Sachen schon anklingen lassen. Gibt es irgendwelche Learnings, irgendwelche Lektionen, die du mitnimmst, vielleicht für dich persönlich mitnimmst oder jetzt auch dann für deinen beruflichen Werdegang, etwas, was du mit uns teilen willst?
Also für mich persönlich war das die letzten 5 Jahre schon wahnsinnig intensiv und anstrengend, wo man aber gleichzeitig mords viel gelernt hat. Also ich habe schon nochmal deutlich besser gelernt, einfach zu sprechen, vor Gruppen zu sprechen oder so. Und das wird mich sicherlich mein Leben begleiten, dass ich das nicht mehr verlerne, beziehungsweise ist viel auch Übung dabei, aber das ist ein bisschen eingerostet. Das andere, wie auch solche Gruppen funktionieren, wie so Entscheidungen getroffen werden, wie Politik funktioniert und da so Teil davon zu sein, das bin ich oberdankbar dafür, dass ich das alles habe lernen dürfen. Und auch so eine gewisse, also diese Grunderkenntnis, und das, oder weil ich es auch aus der Tiefe weiß, sind alles echt ziemlich normale Menschen, die diese Entscheidungen treffen. Und zwar ziemlich normale Menschen. Und die da auch, sag ich mal, genauso behandeln. Also einerseits, hey, die versuchen, die beste Lösung rauszuarbeiten, aber das sind natürlich Menschen mit ganz normalen Fehlern, Begrenztheiten, sonst irgendwas. Diese Erkenntnis, die hatte ich schon vorher, aber die ist noch tiefer geworden.
Ja, und ich muss sagen, diese Erkenntnis ist etwas, was vielen Menschen, glaube ich, fehlt. Also wenn ich so Menschen im Gespräch bin mit Leuten in der Gesellschaft, da werden Politiker nicht immer so als so ziemlich normale Menschen gesehen, die Entscheidungen treffen. Und ja, kann mir vorstellen, dass das etwas ist, wofür du auch dann eintreten wirst, da vielleicht ein Bild zu malen, was ein bisschen realitätsnäher ist, als man so wahrnimmt.
Genau, und dadurch, dass es auch Menschen sind, macht es Sinn, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Also vor Ort, ey, wie tickt eigentlich mein Abgeordneter? Versteht überhaupt der mein Thema, was mir irgendwie gerade wichtig ist? Und sich da vielleicht auch dafür einzusetzen, dafür würde ich auch immer werben, im Sinne von, ich würde gerne mal mit ihnen 30 Minuten reden und ihnen das Thema erklären. Und auch, man hat ja viel Macht mit seiner Stimme. Also wie gesagt, hier vor Ort haben 100 Stimmen das entschieden. Und mit 108. Dieser Macht, 108, ja. Beziehungsweise wenn von den 100 quasi die zwei Drittel zur anderen, das sind sogar nur 60. Oh. So, ja, wie gesagt, wenn man in so Zahlen geht, dann wird's irgendwie ganz, ganz schwierig. Aber jede Stimme ist ein Ausdruck von Macht. Und wenn ich halt diese Macht im Wahllokal nutze, dann macht es Sinn, sich mit der ein bisschen auseinanderzusetzen, wo ich jetzt mit meiner Macht andere Leute ermächtige.
Du hast vorhin schon gesagt, du bist noch mittendrin im Denken, aber hattest du oder hattet ihr als Familie jemals die Idee für einen Plan B?
Ja.
Und der steht auch noch.
Also das ist unser Prinzip, das würde ich auch jedem irgendwie empfehlen, wenn man große Entscheidungen macht, trifft, sich nicht zwischen Plan A und Plan B zu entscheiden, sondern immer noch Plan C und D irgendwie auch noch nebendran zu legen. Und in dem Fall war das jetzt schon Plan A, okay, wir machen das nochmal 5 Jahre weiter. Und das haben wir uns als auch Familie sehr intensiv überlegt, ob wir das in dem Setting wollen. Damals war es noch ohne Kinder, jetzt halt mit 2 Kindern, so im Kindergartenalter. Das ist nochmal eine ganz andere Lebensphase. Wollen wir das nochmal 5 Jahre? Und da haben wir uns wirklich auch im Detail überlegt. Der Plan B, den haben wir relativ kurz besprochen, da waren wir uns auch ziemlich schnell einig. War oder ist auch der, den wir jetzt machen, wir schließen das ab und werden irgendwie im Mai uns eine Familienauszeit nehmen erstmal und irgendwie aus allem ein paar Wochen, wie viele Wochen es werden, das wissen wir selber noch nicht so genau, irgendwie ausklinken und uns komplett neu sortieren und dann eben so die ganzen großen Lebensentscheidungen, wie wir uns zusammen beruflich aufstellen, weil es gehört zur Wahrheit, ich habe jetzt eher so einen 120-150% Job gehabt, Lizzie parallel dazu entweder voll in Elternzeit oder halt mit kleineren Prozenten. Das ist auch nicht gesetzt, dass es so bleibt. Ganz im Gegenteil. da werden wir uns auch irgendwie neu sortieren. Und es hängt natürlich davon ab, was gibt's irgendwie für berufliche Perspektiven. Und daran geknüpft ist halt auch, okay, wie kriegen wir diese Ehrenämter, die wir beide haben, gut organisiert. Also und das haben wir uns bewusst vorgenommen, dass wir da erstmal auch ein paar Wochen rausgehen und dann diese Entscheidungen treffen oder gucken, was kommt.
Habt ihr da irgendwelche Berater oder Menschen, die euch da reinsprechen oder macht ihr das zu zweit? Ihr zwei erfindet euch neu?
Beides. Ich sag mal, wir sind jetzt ja auch schon viele Jahre verheiratet und wir haben ganz oft so krasse Brüche in unserer Ehe im Sinne von, okay, wir fangen beide gleichzeitig an mit Studieren und verlassen unsere beruflichen, also ich verlasse meinen beruflichen Kontext. Wir lassen das hier alles mal liegen, gehen ein Jahr mit dem Rucksack reisen und kommen hier auch irgendwie wieder zurück oder diese ganze Entscheidung durch in die Politik zu gehen und so. Das waren alles immer so große Weichenstellungen. Deswegen schließt sich die jetzt so ein bisschen an eine Geschichte an. Das heißt, wir kennen uns da schon auch, wie wir so funktionieren, was beim einen einfacher geht und beim anderen ein bisschen schwieriger. Und deswegen haben wir da geübte Prozesse, das zu machen. Auf der anderen Seite haben wir ein Umfeld, was uns auch schon viele, viele Jahre kennt, was da auch weiß, dass es reinsprechen darf oder wo wir bewusst entweder einzeln oder auch zusammen suchen und sagen, hey, habt ihr da nochmal einen Gedanken? Guckt mal, das ist unsere Situation. Da versuchen wir schon, so eine Kultur zu haben in unserem Umfeld, dass es da ist. Und das hat eigentlich auch da immer gut geklappt.
Cool. Hast du Lust, noch so ein paar Kuriositäten aus deinen letzten Jahren oder vielleicht auch nur aus den letzten Wochen zu erzählen, aus dem Wahlkampf, in der Begegnung mit, sei es Politikern oder Wählern oder Social Media, irgendwie die Dinge so hinter den Kulissen, die wir gar nicht so mitkriegen.
Ja, es könnten super nette Sachen sein, wie ulkige, ein bisschen abgedrehte. Genau, vielleicht kommt dir irgendwas in den Sinn.
Also so diese letzten 2 Wochen, die sind schon sehr abgefahren. Also so eben dieses auf der einen Seite morgens um 4 festzustellen, dein berufliches Leben ist an der Stelle jetzt auf jeden Fall vorbei. Es gibt da auch nichts zum Diskutieren oder nochmal, vielleicht finden wir irgendwie so. Auf der anderen Seite genauso weiterzumachen wie vorher. Also sage ich auch, ich habe gerade so eine kognitive Dissonanz und das ist auch absurd. Also irgendwie einerseits weiter voll weiterzuarbeiten als Abgeordneter im Wissen, das geht noch 6, 8 Wochen und dann ist es auf jeden Fall irgendwie auch vorbei, wo man irgendwie gleichzeitig noch Abgeordnete Briefe schreibt und gleichzeitig sein Büro kündigt. Mhm. So, also das ist schon immer wieder auch irgendwie so ganz, wo man so stehen bleiben und denkt, hey, was mache ich hier eigentlich? Ja.
Du hattest vorhin von Leuten erzählt, die glauben, du musst dir gar keine Sorgen mehr machen, weil das wissen ja viele nicht, aber Jonas, der hat ja jetzt ausgesorgt.
Ja, klar.
Darf auch die schwarze Limousine mit nach Hause nehmen und so.
Genau, also kurios ist manchmal schon das, wie sich Menschen einerseits das Leben als Politiker vorstellen, aber vor allem auch das Abtreten als Politiker, beziehungsweise man sich es erstmal auch gar nicht vorstellen kann, dass man das dann halt nicht immer ist, wenn man es einmal geworden ist. Nee, wir leben in einer Demokratie und das ist ein Privileg auf Zeit, was alle 5 Jahre neu vergeben wird. Und das ist es auch. Das war 5 Jahre Mordses Privileg und jetzt habe ich kriege ich es halt nicht neu verliehen. Das ist ja erstmal eigentlich neutral und das habe ich immer auch gesagt, aber es fühlt sich natürlich nicht immer so an, weil es irgendwie dann plötzlich dann doch vieles fehlt, aber es ist einfach nur ein Privileg, was nicht mehr da ist. Ich glaube, da sollten wir uns grundsätzlich drüber auch ein bisschen bewusster machen, welche Privilegien wir eigentlich haben und es eigentlich normal wäre, wenn wir es nicht hätten. Aber auch da glauben, dass diese Privilegien dann auch irgendwie für immer da sind und es halt nicht so, also es ist überhaupt nicht so, dass ich für immer ausgesorgt habe. Ganz im Gegenteil, also ich bin jetzt, bis Mai geht's. Dann gibt es ein sogenanntes Übergangsgeld und meine nächste soziale Sicherung ist dann die Grundsicherung. Also da gibt es dann auch.
Bei jedem anderen Menschen auch.
Nee, andere Menschen haben nochmal Arbeitslosengeld zum Beispiel dazwischen.
Okay.
Also das ist so, das heißt, da gibt es nochmal eine Zwischenstruktur, die ja quasi genau dafür da ist, dass man sich nochmal neu orientieren kann. Dadurch, dass ich jetzt 5 Jahre lang außerhalb allen Systemen war. Also ich kriege ja auch, Abgeordnete kriegen kein Gehalt, sondern eigentlich ist es also eine Diät, was eigentlich eine Aufwandsentschädigung ist für den Aufwand, die sie halt machen. Und deswegen sind sie aus allen Sozialsystemen draußen.
Das heißt, du hast dich in der Zeit auch eigenständig, was weiß ich, sozialversichern und Renten versichern müssen?
Genau, also ich bin weiterhin gesetzlich krankenversichert. Ja. Ich habe mich zusätzlich, also einfach gesetzlich rentenversichert, auch nochmal obendrauf, aber man kann jetzt nicht freiwillig in Arbeitslosengeldversicherung einzahlen. Okay. Das System funktioniert so nicht. Ja. Genau, und deswegen endet es da. Und also einen Dienstwagen habe ich noch nie gehabt, kriegen Abgeordnete auch nicht, wenn sie nicht gerade Fraktionsvorsitzender sind. Und deswegen so dieses, und auch so der Gedanke, hey, ich werde jetzt beruflich versorgt, irgendwie von der Partei oder sonst irgendwas. Der ist ziemlich, also geht der weit von der Realität vorbei. Also die SPD Baden-Württemberg hat, glaube ich, so 30, 40 Angestellte, von denen sind die Mehrheit Verwaltungskräfte. Deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass da ein Riesenpool an Ex-Abgeordneten irgendwie rumläuft, ganz im Gegenteil. Und auch jetzt in Stuttgart gibt es jetzt schon auch mal vielleicht, jetzt habe ich gerade vor allem viel Digitalpolitik gemacht und da gibt es jetzt wirklich nicht viele, die das machen, gäbe es da vielleicht die ein oder andere Chance, dass ich es irgendwie beruflich verbinden könnte. Da ich aber stolzer Lörracher bin und jetzt auch wirklich gern hier bleiben wollen würde und ich nach Stuttgart nicht wegen der Schönheit der Stadt, sondern wegen des Mandats gefahren bin, ist das auch keine Option, sondern ich werde mir hier ganz normal wie alle anderen auch irgendeinen Job suchen. Vielleicht, das passt zu deiner Frage von vorher, was geholfen hat. Ich habe einen Anruf von einer Abgeordneten bekommen, die gesagt hat, hey, ich weiß ähnlich, wie es dir geht. Meine ehemalige Kollegin hat es gemacht. Ich rede mit dir überhaupt nicht, wie es dir geht. Aber ich habe Chancen, vielleicht Mitarbeitende von dir irgendwo einen guten Jobangebot zu machen. Wenn das hilft, sag mir gerne, das passt und ich melde mich in 3 Wochen wieder.
Klasse.
Das fand ich so on point und das hat natürlich auch gemerkt, die weiß ganz genau, wo ich jetzt auch gerade in einem Ding war. Das ist ein konkretes Lösungsangebot für ein Thema, was gerade irgendwie offen ist und alles andere kümmert sich später. Das war wirklich, wo ich der Kollegin auch super dankbar bin für diesen 5-Minuten-Anruf.
Ja.
Und sonst vielleicht noch ein paar Worte zu Wahlkampf. Wahlkampf ist schon auch wahnsinnig spannendes Ding. Man ist mega viel unterwegs. Ich hatte von 3. Januar bis 8. März quasi einen Tag voll frei, in dem ich voll im Bett mit Fieber lag. Also das ist wirklich auch mega intensiv und das haben hier auch alle so intensiv gemacht, weil es halt auch so eine Crunch-Time ist.
Es geht halt auch um die 60 Stimmen.
Es geht am Schluss um viel und man lernt auch in diesen Wahlkampfzeiten natürlich nochmal ganz viel über diese Region, über sich. Man hat da mega viele Hochs, wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, da war jetzt ein Podium mit 300 Leuten und war da ziemlich on point. Oder, das hatte ich auch, dass ich in einem Podium von der Hälfte des Saals, glaube ich, falsch verstanden wurde, von einer ganz zentralen Frage und die andere Hälfte hat es genau richtig verstanden und danach gab es auch Diskussionen und es ging um so eine kleine Frage wie das Thema Schwangerschaftsabbruch. So, das beschäftigt einen dann auch nochmal stark danach. Das sind schon so, aber wo man dann auch nochmal merkt, wie spannend solche Dynamiken sind. Deswegen, das war schon einfach eine sehr, sehr intensive und gute Zeit. Trotz allem. Aber natürlich kommt da so ein bisschen dann auch wieder jetzt in der Phase und fragt, boah, war es das wert? Mhm. Also hat es Sinn gemacht, dass man quasi so weit über allem, was körperlich und seelisch sinnvoll ist, unterwegs ist und agiert? Und auf die Frage, da muss ich mir die nächsten Wochen und Monate irgendwie eine gute Antwort finden.
Du warst bei einem Podiumsgespräch, was von der Evangelischen Allianz hier in Lörrach organisiert wurde, warst du mit dabei. Und das würde mich noch interessieren, vielleicht wie du das erlebt hast, gerade auch in Bezug auf Christ und Politik. Es war natürlich dann ein christlicher Kontext, Leuten aus unterschiedlichen Gemeinden. Und eben es war auch sehr interaktiv, sehr dynamisch. Vielleicht magst du da noch erzählen, wie du das empfunden hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Kontext ist, der dir auch sehr liegt und der dir auch in Zukunft Freude bereiten würde, so debattieren mit anderen Leuten und mit Rückfragen. Du kannst gut auf Leute eingehen. Genau, wie ist es dir da ergangen?
Also das finde ich total toll, dass die Evangelische Allianz sich durch dieses Format zu einem ganz wichtigen politischen Player auch aufgebaut hat, weil das in den letzten Wahlen immer mit das größte oder einer der größten Events war, wo alle Kandidierenden da waren. Und auch, ich war da jetzt ja mehrfach auf der Bühne, man gemerkt hat, boah, da ist auch viel Entwicklung drin, weil das ist natürlich so, wenn ich so ein Format mache, muss ich Erfahrung sammeln, was funktioniert nicht. Und das Format fand ich jetzt auch ziemlich gut. Es war ein mega anstrengendes Format, also sicher auch einer der anstrengenderen von allen. Ich glaube, wir hatten so 14, 15 solche Podien. Aber es war inhaltlich gut vorbereitet, es war auch klar kommuniziert. Für mich war es das Besondere, dass es einerseits schon auch da ganz viele Menschen, mit denen ich sitzen, mit denen ich aufgewachsen bin, die mich als Kind kennen, die mich als Jugendlicher kennen, die mit denen ich irgendwie im Gemeindekontext oder sowas zusammengearbeitet habe. Und deswegen das schon irgendwie so eine Art Heimspiel ist, aber die sind ja oft ja auch die schwierigsten, weil da die Erwartungshaltung an mich nochmal eine andere ist als an irgendwie alle anderen auch. Deswegen war ich da auch bin ich selbst mit wahrscheinlich einer höheren Anspannung rein als jetzt zu dem einen oder anderen Abendtermin. Aber es fasziniert mich, dass es dieses Format so viele Leute in den Saal holt, die sich jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag für Politik interessieren und jetzt an ein Podium, was jetzt vielleicht eine Gewerkschaft oder eine Zeitung oder sonst irgendwas machen, nicht hingehen würden, aber ihnen der Termin wichtig ist. Und das finde ich, da macht hier die Evangelische Allianz wirklich was richtig Gutes.
Das freut mich zu hören. Schön. Okay, ich glaube, wir sind an einem guten Punkt angekommen. Ja, Claudia, was denkst du?
Wenn du jetzt nicht noch irgendwie plötzlich einen ganz großen Kasper aus seiner Tasche ziehst und sagst, boah, das muss ich noch unbedingt loswerden, dann machen wir jetzt den Sack zu.
Also es war für mich einfach ein wahnsinniges Privileg, das machen zu dürfen. Und das habe ich immer dazwischen gesagt und das meine ich so bis heute, ob das sich in den nächsten Monaten immer so anfühlen wird, das wird sich zeigen. Aber es macht Sinn, das zu machen. Und es macht Sinn, sich politisch zu engagieren. Und auch wenn das etwas ist, was einen wahrscheinlich so persönlich ziemlich an die Grenzen bringt, an Ehrenämtern, sei es jetzt auch im wenn man es im Ehrenamt macht und im Beruflichen, es ist gut und wichtig, dass das Menschen machen. Und wenn vielleicht der eine oder andere, der das hört, sagt, boah, ich kann mir das auf irgendeiner Ebene vorstellen, dann würde es mich total freuen, wenn das Format dazu beigetragen hat. Und ich trinke auch mit jedem, egal in welche politische Richtung er sich interessiert oder sie sich interessiert, einen Kaffee.
Und Jonas, wir sagen danke für dein Engagement, auch für die letzten Jahre, aber jetzt auch, dass du uns erlaubt hast, ein bisschen Einblicke zu bekommen und mit dir zu sprechen, eben die letzten Episoden, aber auch heute. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast und dass du auch so offen warst und wir dir wirklich einfach alle Fragen stellen durften, wir uns nicht zurückhalten mussten. Und es war wirklich für mich bereichernd und ich hoffe auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier bei BibleTunes mit dabei sind. Deswegen einen herzlichen Dank an dich. Danke, Claudia. Wir sind richtig froh, das machen zu dürfen mit dir. Dankeschön.